14.09.20:55 Uhr. Und wie von dir prognostiziert, sitzen wir hier und podcasten.
Ja.
Frisch aus Zürich zurückgekommen, wollte ich gerade sagen, aber du bist eigentlich schon gestern gekommen, ja. Und heute ist Samstag.
Stimmt.
Ja, ich verliere so ein bisschen das Gefühl für die Wochentage.
Irgendwie. Ich auch.
Ein wenig. Ja, wobei ich müsste es mir eigentlich merken können, dass ich zumindest weiß, wenn mein Sohn da ist, ist es Wochenende.
Stimmt.
Ja. Ja, wir haben in der letzten Podcast-Folge über die Abenteuer mit unserem Koffer und unseren ersten Tag in Zürich, beziehungsweise unsere erste gemeinsame Anreise nach Zürich, um ein paar Sachen zu erledigen. Und es ging dann ja Schlag auf Schlag weiter, denn du bist ja dann den Sonntag, also wir sind den Samstag zurückgefahren, einen neuen Koffer packen, ja. Und haben dich dann Sonntag wieder auf Reisen geschickt. Da bist du dann das erste Mal alleine runtergefahren. Wie war das so? Für dich so das Gefühl, also vom Gefühl her meine ich jetzt erstmal so in diesen Zug zu sitzen und sagen, okay, jetzt fahre ich zurück und bin eigentlich das erste Mal dann allein über Nacht in meiner eigenen Wohnung.
Seltsam. Es ist ja, wir haben ja schon darüber gesprochen, es ist ja kein Auszug, es ist ja kein Ausziehen, sondern es ist ja eigentlich ein Pendeln und ich bin halt unter der Woche nicht zu Hause so. Aber trotzdem ist es ja eine völlig neue Etappe, es hat irgendwie was Endgültiges. Ich meine, es ist eigentlich sicher, dass der Zustand, wie es vorher war, dass der nicht wiederkommen wird, so in der Form. Und das waren so die langfristigen Gedanken, die ich halt so, ist ja auch so eine lange Zugfahrt, da denkt man ja irgendwie viel nach. Und kurzfristig war auch klar, dass ich nicht weiß, wie ich die Woche so, also ich wusste nicht, wie ich die Woche schaffen soll. Ich wusste nicht, wie ich das mit dem Essen regeln soll zum Beispiel. Ich hatte noch keine Schweizer Nummer. Kein Konto, ich hatte halt nur Bargeld unten so. Und ich war ja auch noch keinen Tag in der Uni. Darüber habe ich mir zu dem Zeitpunkt noch kaum Gedanken gemacht, was ist eigentlich mit der Uni selber, sondern ich habe mir eigentlich nur um das Ganze drumherum Gedanken gemacht. Und das andere kam dann ja erst am Tag danach.
Ja. Okay. Und dann bist du irgendwann angekommen. Was hast du dann noch gemacht?
Naja, ich bin ja sehr spät angekommen. Das heißt, ich habe mir nur noch was zu essen geholt und bin dann mit der S-Bahn nach Affoltern gefahren, also in den Stadtteil, wo ich dann die Wohnung habe. Und dann war ich dort, habe halt den Koffer ausgepackt und das war es eigentlich.
Und bist dann Montag frisch erwacht in deinen ersten, ja nicht in deinen ersten offiziellen Uni-Staatstag, sondern in den Pre-Study-Event, wenn ich das richtig erinnere.
Ja, Vorkurs, ja.
Vorkurs, genau. Was ist der Vorkurs für Nicht-Abiturienten wie mich?
Also ein Vorkurs soll halt den Studieneinstieg irgendwie erleichtern, indem praktisch die Inhalte aus dem Matura, also praktisch der Reifeprüfung in der Schweiz, wiederholt werden und in die Uni-Inhalte eingeführt wird. Also dass man so lernt, wie läuft es in der Uni, was ist die Art und Weise, in der man, also was ist die Art und Weise der Probleme, die man in der Uni löst, also mit welchen Methoden löst man sie, wie sieht so eine Uni-Aufgabe aus, wie sieht eine Vorlesung aus, wie funktioniert es mit den Übungsaufgaben, mit den Tutorien. Das ist einfach eine ganz andere Arbeitsweise und eine ganz andere Form von Inhalten und die soll man halt lernen im Vorkurs. Und es gab halt zwei Vorkurse, einen in Mathe und einen in Mechanik.
Und der Mathe-Vorkurs, würde ich jetzt mal sagen, wenn man dich kennt und deine Mathe-Kenntnisse und deinen Mathematik-Interesse, dann waren das wahrscheinlich zwei easy-peasy-Tage, die man sich hätte sparen können.
Das habe ich gedacht, als ich hingefahren bin. Also so bin ich da auch rangegangen. Ich habe ja auch in der letzten Folge, glaube ich, noch gesagt, dass ich da das eher mache, um, also dass ich diesen Vorkurs eigentlich nicht wegen der Inhalte mache, sondern dass ich ihn mache, um die Abläufe kennenzulernen, um die Räumlichkeiten kennenzulernen, um maybe vielleicht schon Leute kennenzulernen. Aber dass ich nicht davon ausgehe, dass ich da inhaltlich viel Neues lerne oder dass das eine große Herausforderung wird. Aber das kam dann doch ein bisschen anders.
Es kam ein bisschen anders. Ja. Dann beschreib doch mal deinen Montag, wie du da so angekommen bist und dann so vielleicht in den Etappen bis zum Schlafen gehen. Wie so dein Montag war einfach.
Ja. Also ich bin ja, ich bin aufgestanden, musste mir den Wecker stellen und bin dann mit dem Bus praktisch wieder auf den Höngerberg gefahren, wo wir ja auch schon mal waren. Hab meinen Raum tatsächlich recht schnell gefunden. Und da war dann eben dieser Hörsaal. Und da habe ich mir einen Platz gesucht. Die Plätze, es war ein recht voller Hörsaal, die Plätze am Rand waren alles Einzelplätze, das heißt, ich musste mich dann auf so einen Einzelplatz setzen am Rand, damit man nicht so umzingelt ist. Habe halt meine Sachen ausgepackt, habe darauf gewartet, dass es losgeht. Und ja, ich hatte ja vorher eigentlich noch so ein bisschen den Gedanken oder die Möglichkeit in meinem Kopf, dass ich nicht so oft dort sein muss, weil ich gedacht habe, es ist ja vielleicht eine Möglichkeit, dass ich mir das Skript einfach durchlese und mit dem Skript lerne und die Übungsaufgaben mache und dann halt nicht in die Tutorien muss, um die Übungsaufgaben zu vergleichen, nicht in alle Vorlesungen gehen muss, sondern dass ich mich halt auf die Prüfungen vorbereite und dann kann ich auch viel hier sein und muss nicht jede Woche in Zürich sein. Und den Gedanken habe ich nach ungefähr 90 Sekunden abgehakt, glaube ich. Ja, weil es war wirklich ein extremes Tempo. Es ging los, es hat sich kurz jemand vorgestellt, der Kurs wurde übernommen von, also die Vorkurse wurden gemacht von älteren Studierenden, also gar nicht von Profs, sondern es war praktisch ein Masterstudent, der in der Kosmologie-Arbeitsgruppe arbeitet, hat praktisch den Mathe-Vorkurs gemacht und er hat kurz erzählt, was er so macht. Er hat seine Bachelorarbeit geschrieben über die Möglichkeit, den Mond als Detektor für Gravitationswellen zu verwenden, was ich sehr, sehr cool fand. Und dann ging es auch schon los und es waren halt wirklich 90 Minuten Vorlesung und danach 90 Minuten Übungen. Also man kriegt so einen Übungszettel mit Aufgaben drauf. Und in der ersten Vorlesung ging es direkt um Beweismethoden. Also prinzipiell wird in der Uni nicht mehr viel gerechnet, sondern es werden, man interessiert sich nicht mehr für die Aufgabe hier, du hast, für Aufgaben wie hier, du hast hier eine bestimmte Funktion und jetzt berechne die Nullstellen der Funktion oder die Tiefpunkte oder so. Das sind Sachen, die waren im Abi zum Beispiel. Das waren typische Abi-Aufgaben. Und es wurde halt erst das Grundprinzip erklärt, solche Aufgaben interessieren uns an der Uni nicht, weil die sind zu spezifisch, mit denen kann man nichts anfangen, sondern es geht ja um die grundlegenden, wichtigen Fragen, sprich, wie viel oder wovon hängt es eigentlich ab, wie viele Nullstellen so eine Funktion hat oder die Formel, die mit der man berechnen kann, wieso eine Funktion, also wie viele Nullstellen eine Funktion hat, funktioniert die immer und warum funktioniert die eigentlich? So, das sind eigentlich Fragen, die in der Uni-Mathematik eine Rolle spielen. Und das fand ich erstmal ziemlich sympathisch, weil das ist ja eigentlich auch das, was ich machen will. Das sind auch die Fragen, die mich mehr interessieren, die viel mehr intrinsisch sind, weil ich meine, wenn du halt dann eine Funktion stehen hast, du sollst die Nullstellen berechnen, dann machst du das halt, weil es eine Aufgabe ist. Aber so die Frage, warum funktioniert die Formel eigentlich, das ist ja eine Frage, die würde ich mir auch so stellen, wenn es die Aufgabe nicht gäbe. Deswegen, das ist an sich erstmal
weil das grundsätzlich cool. In deiner Natur liegt, ja. In deiner sehr ausgeprägten Neugier, ja. Sage ich mal insgesamt, solchen Dingen auf den Grund zu gehen. Genau. Verstehe ich total. Ja.
Und dann haben wir halt gelernt, wie schreibt man mathematische Beweise und verschiedene Beweismethoden. Also am einfachsten war praktisch der direkte Beweis. Man hat ein Axiom, also eine Tatsache, die man als wahr annehmen darf, weil sie irgendwie so offensichtlich wahr ist, dass man sie nicht beweisen muss. Man muss mit einem Axiom irgendwie starten. Und dann muss man das praktisch so weit umformen, bis halt die Aussage da steht, die man haben will. Aber man darf natürlich nur nach speziellen Regeln umformen, sodass sich die Aussage des Gesagten nicht verändert. So, das ist ja das Grundprinzip von einem Beweis. Und das ist ein direkter Beweis. Und dann haben wir andere Beweismethoden kennengelernt. Und zum Beispiel Widerspruchsbeweise. Da beweist man, dass praktisch die Verneinung einer Aussage falsch ist, um die Aussage selber zu beweisen. Also zum Beispiel, wenn du beweisen willst, dass ein Beweis, den wir gemacht haben, ist, es gibt unendlich viele Primzahlen. Das ist der Satz von Euklid. Und man kann natürlich schwer beweisen, dass es unendlich viele Primzahlen gibt, weil wie beweist man Unendlichkeiten? Das ist prinzipiell schwierig. Also beweist man, dass es nicht endlich viele Primzahlen geben kann. Und das kann man viel leichter beweisen. Und wenn du bewiesen hast, dass es nicht endlich viele Primzahlen geben kann, hast du damit auch bewiesen, dass es unendlich viele Primzahlen geben muss. So, das ist das Prinzip von Widerspruchsbeweisen. Und es gibt auch andere Beweismethoden, Kontraposition oder Induktion. Und die Beweismethoden haben wir alle kennengelernt. Und dann sollten halt auch tatsächlich in den Übungsaufgaben direkt nach 90 Minuten sollten wir halt erstmal Aussagen beweisen. Und wir haben mit Prädikatenlogik gearbeitet, sprich, wir hatten so Wahrheitstabellen, du hast zwei Aussagen, A und B, und dann gibt es zwei Möglichkeiten, beide sind falsch, also vier Möglichkeiten, beide sind falsch, beide sind wahr, A ist falsch, B ist wahr oder B ist wahr, A ist falsch, so. Und dann gab es halt verschiedene mögliche Verkettungen, die man daraus machen kann. Und eine der komischen Dinge, an die man sich erstmal gewöhnen musste, ist zum Beispiel, aus einer falschen Aussage darf man alles schlussfolgern. Also sobald praktisch der Input einer Aussage falsch ist, ist jeder Satz, der irgendwie beginnt mit, wenn A wahr ist, dann kann danach kommen, egal was, und es ist automatisch richtig, weil ja die Grundannahme falsch ist. Und das ist ja total kontraintuitiv eigentlich.
Ich bin auch schon raus, aber erzähl weiter.
Aber irgendwie, also du darfst zum Beispiel sagen, wenn 0 gleich 1 ist, dann ist die Erde eine Scheibe. Das ist eine richtige Aussage, die Aussage ist wahr.
Weil, ja, natürlich, weil ja. 0 ist ja nicht 1.
So, und das ist aber, das ist praktisch das Grundprinzip davon, aber so funktioniert halt dann diese Aussagenlogik und das wird dann halt irgendwann sehr kontraintuitiv. Das war praktisch das Erste, was man dann praktisch akzeptieren musste. Und so ging es halt weiter. Und man sollte dann halt diese ganzen Beweise schreiben. Und das war eigentlich der erste Tag so. Und das ging halt schon sehr schnell, weil in der Schweiz macht man immer Tura, also da beweist man mehr und man macht auch zum Beispiel Induktionen. Aber im Abi halt gar nicht so. Deswegen war das völlig neu. Und das war schon, dass nach 90 Minuten dann direkt solche Aufgaben standen, habe ich erstmal nicht erwartet.
Und die hast du dann so in der Zeit dann auch geschafft, oder?
Nee. Es waren 4 Aufgaben für 90 Minuten und ich habe bis tief in die Nacht dran gesessen und habe es trotzdem nicht hingekriegt.
Okay.
Es war wirklich...
Aber es gab auch niemanden, der in den 90 Minuten ganz cool irgendwie so gesagt hat, ich bin fertig, haben sie noch eine Sonderaufgabe oder sowas, sondern es ging wahrscheinlich vielen oder den meisten so, oder?
Ich habe tatsächlich den gesamten ersten Tag mit keiner Person gesprochen, außer den Teaching Assistants, also denen, die einem bei den Aufgaben helfen.
Ja.
Mit denen habe ich sehr viel gesprochen. Mit den anderen gar nicht, von daher weiß ich nicht, aber nein, es ist niemand nach einer Dreiviertelstunde aufgesprungen und gesagt, ich will noch mehr. Das gab es tatsächlich nicht.
Ja, und das war wahrscheinlich, also so würde ich es mir vorstellen, ein doppelt dreifacher Schock irgendwie dann so, wenn man dann so wieder nach Hause geht, zurück ins Zimmer und dann liegt man da in diesem Zimmer allein und denkt sich, ey, Alter, was war denn das für ein Tag so?
Ja. Genau so war es.
Was zur Hölle ist denn hier los? Ich meine, es kann einem ja auch der Kackstift dann so ein bisschen gehen, ey, scheiße, was ist denn so, wenn das jetzt hier jeden Tag so geht?
Ja, das waren die Gedanken. Also vor allem, sie haben ja auch noch gesagt, während der Vorlesung, in einer echten Vorlesung würden wir jetzt einfach weitermachen, da das der Vorkurs ist, hier haben wir das Ganze nochmal als Beispiel. So. Ja. Also sie haben ja auch erklärt, dass es in den echten Vorlesungen noch schneller geht eigentlich. Und dann nach 90 Minuten diese Aufgaben hinzubekommen, wirklich keine einzige von diesen Aufgaben hinzukriegen in der Zeit, die irgendwie vorgegeben wurde, war schon ein Schock, weil das war ich nicht gewohnt, dass ich vor einem Aufgabenblatt sitze und ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Das hatte ich noch nie in meinem Leben. Also das war ein ganz unschönes Gefühl. Ich weiß, viele haben das wahrscheinlich auch irgendwie im Laufe ihrer Schulzeit.
Ich hatte
schon
das
mal.
Nur.
Ja, aber.
Ich hatte das nur.
Ich hatte ja auch schon Tests in der Schule, denen ich dann nicht so gut abgeschnitten habe. Oder ich habe auch schon Aufgaben in der Schule falsch gemacht. Aber dass ich wirklich vor einem Blatt sitze und gedacht habe, was zur Hölle ist das eigentlich alles? Das hatte ich noch nie. Und das hatte ich da halt am ersten Tag direkt. Das war
aber du hast dich dann, ich hätte mir jetzt so gesagt, erste Woche eigene Wohnung, Zürich, nachmittags Uni, Schluss, alles klar, erstmal die Stadt erkunden oder sowas, sondern du bist direkt heim, hast dir, glaube ich, nicht mal mehr was zu essen gemacht und hast bis tief in die Nacht an diesen Aufgaben gesessen, weil sich das gefuchst hat.
Ja, also ich bin erstmal, als ich da war, bin ich eingeschlafen.
Ist das dann auch schon intrinsisch motiviert, weil du es dann auch wissen willst? Oder ist das dann eher so, scheiße, jetzt muss ich mich zusammenreißen?
Ja, das war Letzteres.
Letzteres eher.
Okay. Also ich war halt einfach schon so müde. Als ich zurückgekommen bin ich erstmal 3 Stunden lang eingeschlafen.
Okay.
So, ich bin reingekommen und habe mich eigentlich auch so aufs Bett gelegt und dann bin ich halt eingepennt. Direkt. Und dann war ich auch um 19 Uhr wieder wach und dann habe ich mich halt von 19 bis 24 Uhr nochmal hingesetzt und habe halt mich wieder an die Aufgaben gesetzt. Und das war wirklich nur, weil mir klar wurde, morgen geht's weiter mit der nächsten Vorlesung und wenn ich das bis dahin nicht verstanden habe, kann ich eigentlich gleich das ganze Event abbrechen, weil dann hat es keinen Zweck mehr.
Ja.
Das heißt, ich musste irgendwie an dem Tag zumindest so weit kommen, dass ich alles so im Blick habe und grob verstanden habe, damit ich zumindest wieder am nächsten Tag eine Chance habe, weiterzumachen. So. Das heißt, das war gar nicht mehr, also in dem Moment war es gar nicht intrinsisch, weil ich eigentlich zu müde war, um selber das machen zu wollen irgendwie. Das war halt klar, ich muss.
Aber gut, es leuchtet mir so als Außenstehenden, nicht so intellektuell gebildeten wie du, leuchtet es dann schon aber trotzdem auch jetzt ein, dass die so enorm hohe Zugangsvoraussetzungen schon haben, und du da mal nicht so eben hinkommen kannst und sagen kannst, hey, I'm the guy. Denn nur diese Pre-Study-Phase war schon intensiv genug, dass sich gestern schon der Erste verabschiedet hat bei euch. Ist das richtig?
Ich weiß nicht, ob er sich final verabschiedet hat, aber er hat auf jeden Fall geschrieben, guys, I can't do this anymore.
Das wäre natürlich relativ früh wahrscheinlich.
Das ist nicht ungewöhnlich, ja. Tatsächlich, aber ja. Es gibt ja praktisch die Personen, die vor dem, also die im ersten Semester abbrechen, sind die 50% Gang.
Ja.
Ja. Wie gesagt, nach dem ersten Tag war ich auch so, scheiße, wie soll das funktionieren?
Kommen ja dann Montag jetzt quasi viele hinzu, die Geschichte nicht dazu gemacht haben.
Nichts von ihrem Glück.
Das heißt, die ahnen noch gar nichts. Und da sind total viele sicherlich dabei, so wie ich gewesen wäre, vermutlich sage, Pre-Study, lieber hier noch eine Woche saufen und so, dann späterhin. Das heißt, Montag kannst du wahrscheinlich relativ zeitig so in angsterfüllte Augen blicken.
Ja, auf jeden Fall.
Meinst du schon?
Ja, definitiv. Also Montag ist ja noch der erste Tag, das sind ja noch keine echten Vorlesungen.
Ja.
Aber Dienstag geht es, glaube ich, direkt los um 8 Uhr mit Analysis 1.
Ja.
Und ich habe mir das Analysis-Skript mal angeschaut. Also Analysis 1 und Analysis 2 sind die Einheiten, die in den ersten zwei Semestern, also die für die die in der Basisprüfung drankommen. Die Basisprüfung ist die Prüfung, die entscheidet, ob man bleiben darf oder nicht. Und das heißt, man schreibt die in zwei Blöcken, einen nach dem ersten, einen nach dem zweiten Semester. Das heißt, der erste Block ist schon im Januar und der zweite dann irgendwann im Sommer. Und für diese beiden Blöcke musst du halt Analysis 1, Analysis 2, lineare Algebra 1, Physik 1 und Informatik. Das sind so die Einheiten, die dafür wichtig sind. Und ich habe mal in das Skript geguckt für Analysis 1 und Analysis 2, das sind 820 Seiten. und nicht 820 Seiten Fließtext, sondern 820 Seiten Beweise, Sätze, Definitionen.
Entschuldigung, dass ich lache, Jimmy. Ich weiß, aber es ist so schön, dich zu sehen, wie du nicht wie ein Häufchen Elend vor mir sitzt und sagst, wie soll ich das alles schaffen, sondern wo du, ja, so wie du bei sowas halt immer, so wie du immer bist in solchen Momenten, irgendwo schon motiviert, aber trotzdem sich bewusst, was für ein fettes Brett da vor dir liegt, ne? Was für ein fettes Brett. Und dass das nicht mal so eben einem zufliegt, sondern dass da jetzt auch richtig viel Arbeit notwendig ist. Ja. Und das ist das, wo ich halt überhaupt gar keinen Zweifel hab. Selbst wenn es Dinge gibt, die du nicht verstehst, wirst du diese ranschaffen und du wirst dich damit beschäftigen. Also von daher, ich bin da total optimistisch, was das angeht.
Ja, ich werde halt jetzt, was ich ja eigentlich für Schule nie gemacht habe, so ETH ist jetzt ein Teil des Plans. Das ist nichts, was mir aufgezwungen wurde, sondern es gehört jetzt genauso zum Plan dazu, wie alles, was ich für Wochenendtabellen mache. Und dementsprechend gehe ich mit demselben, priorisiere ich das genauso stark und verausgabe mich dafür genauso wie für alles andere, was Teil des Plans ist. Und ich habe noch nie in meinem Leben praktisch auf ein akademisches Ding so viel Kraft verwendet, sondern das war immer etwas, was eher nebenbei gelaufen ist. Deswegen bin ich gespannt, wie die Resultate aussehen können, wenn ich mit derselben Kraft, mit der ich alles andere, was ich bis jetzt so gemacht habe, an die Uni rangehe.
Das spornt dich zusätzlich an, oder ist es einfach nur etwas, dass du sagst, da bin ich gespannt drauf, das würde mich interessieren, einfach mal so eine Einordnung vielleicht auch so ein bisschen zu bekommen oder so.
Das,
oder?
Auch, aber es ist natürlich ein Ansporn, weil so, als ob ich das jetzt nicht hinkriege, so. Das kann ja eigentlich nicht sein.
Ja gut, Montag um 8:45 sah die Welt dann noch ein bisschen anders aus, oder?
Ja, aber also auch da, wenn man mich in dem Moment gefragt hätte, ich wüsste nicht wie, aber es war ja trotzdem, ist ja trotzdem irgendwie klar, dass man das schon schaffen muss, so. Also was ist die Alternative?
Ja, wobei ich halt schon denke, als du das erzählt hast, war mir sofort klar, dass du das halt ja wirklich so noch nie hattest und dass das einem schon dann ja plötzlich auch an Dingen zweifeln lassen kann, so nach dem Motto, oh scheiße, ey, kriege ich das hier vielleicht gar nicht hin. Das muss ja noch nicht mal selbst verschuldet sein. Du bist ja dann eher jemand, der sagt, dieses verdammte deutsche Schulsystem hat mich nicht gut genug auf die Schweizer
auch
vorbereitet.
Aber
dass du da auch den einzig Schuldigen siehst, so. Ja. Wenn es einen Schuldigen geben muss, du weißt schon, was ich
meine. Ja. Letztlich ist es halt einfach, es ist nötig, um das so zu machen, was ich machen will. Also gibt es auch nicht wirklich eine Option. Also ich werde nicht zweimal durch die Basisprüfung fallen. Das ist, ich meine, ja, die Durchfallquoten sind hoch. Aber ich meine, 50% schaffen die Basisprüfung auch, von denen die antreten. und
die dann noch übrig sind, ja, zu dem Zeitpunkt.
Ja,
wie viel sind das noch?
Weiß ich nicht. Also insgesamt ist es natürlich weniger als die Hälfte, die das dann, aber ja. So, und wenn, ich meine, wenn 50% der Menschen, die antreten.
Gibt's da keine Zahlen irgendwie so nach dem Motto, letztes Jahr sind irgendwie 623 Physikstudenten angetreten, hier sind die 12, die übrig sind oder irgendwie sowas?
Sicherlich, also ja, gibt es bestimmt. Es gibt sogar so, also die ETH hat so eine Statistik veröffentlicht, wo sie nach allen möglichen Korrelationen gesucht haben, welche Vorbedingungen korrelieren praktisch mit einer erfolgreichen Basisprüfung. Also in welchem Kanton sind die zur Schule gegangen, wie war ihr Matura-Schnitt und welche Fächer hatten sie und all diese Sachen. Also hat man praktisch untersucht nach Zusammenhängen.
Das haben die aber nur für die Schweizer Studenten gemacht, oder?
Ja.
Ja, okay.
Aber ja, insgesamt ist es natürlich ein recht geringer Teil der Menschen, die am Ende tatsächlich dann so einen Physik-Master-Abschluss auch haben, weil das sind einfach viele Stufen, die filtern und die Basisprüfung ist sicherlich die größte. Aber trotzdem, auch wenn die Durchfallquoten extrem hoch sind, weil sonst muss man sich vorstellen, in vielen Unis ist es ja sehr unwahrscheinlich, überhaupt durch Prüfungen wirklich durchzufallen, sondern es geht eher um die Note, während an der ETH eigentlich jede Note, die bestanden ist, irgendwie ein Erfolg ist. Aber wenn 50% der Menschen, die antreten, diese Prüfung bestehen, dann halt nach ein oder zwei Anläufen, ist ja unmöglich, dass es so viele Menschen gibt, die da besser sind als ich. Das ist statistisch sehr unwahrscheinlich. Deswegen werde ich das schon bestehen. Aber ja, es ist eine riesige Herausforderung.
Siehst du, mir geht's ähnlich. Ich habe einen ähnlichen Blickwinkel. Ich stelle mir einfach vor, dieses ganze Wissen, was in dich rein muss, das stelle ich mir einfach als Paket vor, ne? Also so ein Päckchen. So. Und ich weiß halt, welche Päckchen du schon so so verarbeitet hast für dich, so an Wissen, was du schon aufsaugen kannst, wie du dich in Themen reinfuchst, also so ein bisschen kann ich das ja einschätzen. Und wenn ich mir dieses Päckchen halt jetzt mal nicht als Päckchen vorstelle, sondern ich sage, das ist so ein Container, wie man so auf Schiffen ablädt insgesamt, und davon sind es halt mehrere übereinander gestapelt auf so einem riesigen Tanker insgesamt so. Und das ist halt vielleicht das Wissen, was in den nächsten 3 bis 5 Jahren so in dich rein muss. Und ich sehe das total optimistisch, wenn das muss ja dann irgendwann schon mal jemand geschafft haben in irgendeiner Art und Weise.
Ja, jedes Jahr.
Und da das hundertprozentig auf die Dauer auch etwas ist, was mit Fleiß, Ausdauer, Disziplin und so weiter zu tun hat und das alles Faktoren sind, die du wunderbar einbringst, glaube ich, beziehungsweise bin ich fest davon überzeugt, dass du das auf jeden Fall wuppen wirst. Ich mache mir weiterhin mehr Gedanken eigentlich so um das Drumherum, Essen, Trinken, Alltagsorganisation. Das sind so die Dinge, wo ich sage, das kann einen auch so ins Chaos stürzen, dass auch vielleicht Lernen nicht mehr irgendwie.
Und das wurde halt schwieriger dadurch, weil es halt völlig in den Hintergrund gerückt ist nach meinem ersten Tag dort. Ich habe mir dann halt, plötzlich ging es nur noch um diese Inhalte und gar nicht mehr um alles andere. Und das hat auch dazu geführt, dass ich zum Beispiel nicht in der Lage war, mir abends was zu essen zu machen, weil ich halt wirklich diese Aufgaben fertig kriegen musste. Und wenn ich fertig war, bin ich eigentlich umgefallen und habe geschlafen. So. Und das wäre halt einfacher, wenn ich weniger Zeit für die Inhalte verwenden müsste. Dadurch hat sich das jetzt nochmal ein bisschen verkompliziert alles. Ja.
Aber erzähl doch dann vielleicht erstmal weiter insgesamt, also so wir haben deinen ersten Tag, lagst irgendwann abends im Bett und hast nur gesagt, what the fuck, wie geht's den Dienstag weiter, wie ging denn dann der Dienstag weiter?
Mit dem nächsten Aufgabenblatt, das noch schlimmer war. wir hatten am zweiten Tag dann Induktion gemacht und da hat man halt wirklich gemerkt, weil die Schweizer hatten Induktion schon im Matura in der Schule, also im Gymnasium. Und Induktion, also das Grundprinzip von Induktion ist, du musst einen Beweis machen für alle, dass etwas für alle natürlichen Zahlen gibt. Es gibt unendlich viele natürliche Zahlen, das heißt, es ist sehr schwer zu beweisen, dass es für jede einzelne von ihnen gilt, weil dann wirst du ja nie fertig. Das heißt, du beweist, dass es für eine natürliche Zahl gilt. In der Regel beweist du es für eins, weil das ist am einfachsten. Und dann beweist du, dass wenn es für eine natürliche Zahl n gilt, dass es dann, aber nur dann, auch für n plus 1 gelten muss. Also das praktisch, du musst gar nicht beweisen, dass es für n gilt, sondern du musst nur beweisen, wenn es für n gilt, das darfst du einfach als richtig annehmen, dann muss es auch für die nächstgrößere Zahl gelten. Und da du es ja für 1 bewiesen hast, muss es deswegen auch für 2 gelten. Wenn es für 2 gelten muss, muss es auch für 3 gelten. Wenn es für 3 gilt, muss es auch für 4 gelten. Und so hast du es für alle natürlichen Zahlen bewiesen. Das ist das Prinzip von Induktion. Und das muss halt auch erstmal in den Kopf rein, dass du nicht beweisen musst, dass es wirklich für n gilt, sondern du darfst annehmen, es gilt für n und musst nur daraus zeigen, dass es dann auch für n plus 1 gilt. Und wenn du es dann für irgendeine natürliche Zahl beweisen kannst, dann ist es für alle bewiesen. So, und das war Induktion und das war auch erstmal what the fuck so. Und dann hatten wir halt wieder verschiedene Sätze, die wir mittels Induktion beweisen sollten. Und da war es dann tatsächlich so, bei der ersten Aufgabe ging es wieder genauso los wie am ersten Tag. Ich saß von den 90 Minuten 40 an der ersten Aufgabe und es hat gar nichts passiert. Und die habe ich dann aber hingekriegt plötzlich. Irgendwie hat es so Klick gemacht. Und am zweiten Tag hatte ich von den 7 Aufgaben, hatte ich 4 in den 90 Minuten geschafft. So wie am ersten Tag keine einzige. Das war schon mal ein kleiner Fortschritt. Und das hat sich extrem gut angefühlt natürlich auch.
Ja, also, das glaube ich.
War sehr cool. Und auch wenn ich nicht fertig geworden bin, konnte ich mich dann tatsächlich abends praktisch, also nachdem ich zurückgekommen bin, wieder dran setzen und bin ja auch diesmal nicht um Mitternacht, sondern abends auch fertig geworden mit allen Aufgaben. Und da ich dann ja noch Zeit hatte, bevor ich schlafen gehen musste, habe ich mir dann nochmal die Sachen vom Tag davor angeguckt, weil die haben immer noch nicht so richtig gesessen. Und so habe ich dann praktisch mit dem kleinen Vorsprung, den ich an dem Tag hatte, habe ich den Rückstand vom Tag davor irgendwie wieder aufgeholt und nach Tag 2 ging dann alles halbwegs.
Das heißt, du würdest sagen, du bist schon Montag mit einem Rückstand da noch raus, hast das aber Dienstag eigentlich schon wieder ausgleichen können, zusätzlich zu dem neuen Stoff, den es hinterher gab. Okay.
Und das hat mich schon auch irgendwie beeindruckt, weil das ja letztlich zeigt, wie, also ist klar, sie nehmen einen komplett auseinander, sie verlangen total viel, aber es ist ja erstmal krass, wie wirksam das anscheinend ist, wie gut das funktioniert und wie viel man so an neuen Dingen dort lernt, weil ich, wie gesagt, ich bin am Montag dahin gegangen und dachte mir so, was ist das? Und am Dienstagabend hatte ich plötzlich das Gefühl, es ist machbar irgendwie. Das ging ja schon sehr schnell eigentlich und das spricht sicherlich eigentlich dafür, für das, was die da machen.
Ja, spricht aber sicherlich auch für dich und deine enorme Neugier. Also du bringst natürlich dafür auch sehr, sehr viele charakterliche Eigenschaften mit, die unglaublich hilfreich sind, glaube ich, wenn man so wissbegierig ist wie du. Ja,
ja.
Das meine ich damit insgesamt. Ja, dass es trotzdem wahnsinnig viel Arbeit ist, das ist schon klar. Aber so dieses auch zurückblicken, wie viel gelernt ist und so weiter, das ist ja schon sehr, 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 sehr ausgeprägt. Schon immer bei dir gewesen.
Stimmt.
Schon immer. Das war ja schon das fing ja im Kindergarten schon an.
Ja.
Ja,
ja.
dass du Dinge erlernen wolltest, wenn ich dran, oder was heißt im Kindergarten, das fing vor dem Kindergarten an, indem du keinen Weg gegangen bist über den Parkplatz, ohne dir die Autokennzeichen sagen zu lassen. So lange, bis du alle Buchstaben selber sagen konntest. Und das ist nicht nur im Rückblick what the fuck, sondern das ist immer noch so grundsätzlich what the fuck, weil das halt eigentlich, sind Autokennzeichen ja so an sich erstmal relativ langweilig. Da ist nichts Buntes dran oder Sonstiges, sondern da stehen einfach
Buchstaben
nur diese Buchstaben und Zahlen.
Und diese haben ja schon Muster. In den Städten
ja,
sind die ersten beiden Buchstaben immer gleich. Und
ja, natürlich. Ja. Ja. Aber
hat sich gar nicht so viel geändert im Prinzip.
Nee, es ist ein bisschen komplexer geworden von den Autokennzeichen zu heute.
Ja.
Aber im Großen und Ganzen ist es dieselbe Suppe. Nur, dass ich das nicht mehr das Öhmchen, Opa oder Mami oder so, dir die Kennzeichen erstmal vorlesen, damit du danach plappern kannst, sondern jetzt sitzt du halt an der Uni.
Ja. Und deswegen, es ist einfach viel mehr, es entspricht dem menschlichen Naturell, was man dort macht. Es ist nicht so irgendwie, dass man da halt sitzen muss oder es ist einem aufgezwungen, sondern man macht das, was man von Natur aus macht eigentlich. Das merkt man schon, dass es nicht so der eigenen Natur widerspricht, obwohl natürlich schon es so ist, dass in den ersten beiden Semestern es wenig mit dem zu tun hat, was man sich so unter dem späteren Beruf vorstellt. Das ist ja, ich studiere ja Physik und es ist halt nur Mathe. Es hat nichts mit der, natürlich hat es was mit der Natur zu tun, aber es geht 0,0 um irgendwelchen naturbezogenen Anwendungen, sondern es geht darum, du hast das und das Polynom, beweise halt irgendwas oder beweise, dass es für Polynome von dem und dem Grad keine allgemeine Lösungsformel geben kann. Und das sind sehr abstrakte Dinge, aber ich habe so ein bisschen den Vorteil, dadurch, dass ich halt auf dem Feld der Physik schon viel weiter bin als auf dem Feld von Mathematik, weiß ich schon, was das eigentlich alles mit der Natur zu tun hat. Also ich weiß zum Beispiel, wenn es um Ableitungen geht, das kommt vor in der Euler-Lagrange-Gleichung, wenn es um die Formulierung von Bewegungen und Kräften geht.
Genau.
Oder um Energieerhaltung oder ich weiß praktisch, wenn irgendwas vorkommt, was in Mathematik erst völlig abstrakt scheint, habe ich oft schon im Hinterkopf, wofür braucht man das in der Physik? Also das zum Beispiel, das war im Abitur teilweise schon, es ging so um Extremalprobleme, sprich man sollte irgendwie, man hatte bestimmte Formeln.
Du bist gerade wie so ein Heisenbergsches, wie heißt das, so ein, diese Situation, wenn es immer schon weg ist.
Ah, ja, Heisenbergsche Unschärferelation.
Ja, das meinte ich, danke. Ja.
Und man sollte praktisch zeigen, unter welchen Umständen ist praktisch der Wert am günstigsten, am höchsten oder am kleinsten. Und das sind halt die Beispiele, die gemacht wurden, waren irgendwie sehr komisch. I don't know, du hast irgendeine Fläche, die du umzäunen willst und du musst irgendwie, hast begrenzte Ressourcen und sollst halt zeigen, wie kriegst du am meisten Fläche mit dem Zaun umzäunt oder so. Aber eigentlich benutzt man solche Extremalaufgaben in der Physik tatsächlich für die Herleitung von Bewegungsgleichungen, was ich zum Beispiel beim Chaospendel gemacht habe. Und das hilft natürlich schon zu wissen, sonst würde man sich halt denken, was mache ich hier eigentlich so, warum, ich will das doch, also ich will doch was ganz anderes, aber ich verstehe halt schon, warum ich das machen muss, denke ich mal. Und manchmal verstehe ich es auch nicht, aber dann vertraue ich darauf, dass das schon seinen Sinn hat. Und wie gesagt, das erste Semester, 80% Mathe. Aber wenn man diese Basisprüfung geschafft hat, dann geht es auch recht schnell los mit wirklich physikalischen Themen. Und wie gesagt, der eine Teaching Assistant war in der Kosmologie-Arbeitsgruppe und hat schon darüber seine Bachelorarbeit geschrieben, wie man aus dem Mond einen Gravitationswellendetektor baut. Das ist nur wenige Jahre eigentlich entfernt von meinem aktuellen Stand. Das ist natürlich schon auch nochmal motivierend.
Okay. Es kam der Mittwoch.
Ja.
Der war auch nochmal Mathe?
Ja.
Ja, wie war der so im Vergleich zum Montag, Dienstag dann? Lief der nochmal ein Stückchen besser, oder?
Ja, der Mittwoch ging los wieder mit einer Vorlesung. Und in dieser Vorlesung hat der Teaching Assistant halt gesagt, wir machen jetzt mal eine richtige Mathe-Vorlesung aus dem ersten Semester. Also ich gebe euch die Vorlesung, die ihr tatsächlich dann später nochmal hören werdet, in Mathe. Und zwar meinte er, es gibt unter Studierenden in den ersten beiden Semestern gibt es keine zwei Meinungen darüber, was die schlimmste Mathe-Vorlesung überhaupt ist. Anscheinend alle finden ein Thema in Mathe, das in den ersten beiden Semestern vorkommt, am schlimmsten. Und deswegen meinte er, macht er das jetzt schon mal, damit wir es schon mal gehört haben und nicht ganz so gestoppt sind. Äquivalenzrelationen.
Ah ja, oh ja. Ja. Oh, da erinnere ich mich auch dran. Das ist wirklich böse. Aber ich meine, wenn man sich mal ein Viertelstündchen damit beschäftigt und so ein bisschen hinter die Kulissen guckt, dann hat man es eigentlich auch schnell
also drauf. Relationen an sich kennen ja die meisten sogar aus der Schule prinzipiell. Also gleich ist eine Relation, Gleichheitszeichen. Das ist eine Form, also Relation heißt ja prinzipiell, was man intuitiv darunter versteht, man setzt irgendwie zwei Dinge in ein Verhältnis. Sind sie gleich? Ist das eine größer? Ist das andere kleiner? Sowas.
Du bist im Vergleich zu mir dann doch gar nicht mal so klug.
Wäre eine Relation.
Ja. Eine korrekte sogar.
Nee, halt keine richtige, aber es ist trotzdem eine Relation.
Okay.
Das ist ja auch ein Learning aus dem ersten Tag schon. Mathematische Aussagen können mathematische Aussagen und falsch sein. Also 0 ist gleich 1 ist eine mathematische Aussage, sie stimmt halt nicht. Und das, was du gesagt hast, ist eine Relation.
Und du würdest sagen, meine Aussage ist so ähnlich wie 0 gleich 1, ja?
Eigentlich ist sie gar keine mathematische Aussage, weil sie nicht präzise genug ist.
Ja.
Ja, aber sie ist auf jeden Fall nicht richtig. Also es ging um diese Relation und wir haben, also so lernt man ja auch Relationen in der Schule prinzipiell schon. Ja, nicht mal nur in der Oberstufe, sondern ich glaube ja auch in der Mittelstufe schon. Zumindest gleich, größer, kleiner. Und wir haben Relationen, und er meinte dann halt, vergesst diese Definition. Eine Relation ist eigentlich etwas ganz anderes. Nämlich hat er über das sogenannte kartesische Produkt zweier Mengen gesprochen. Und er meinte, eine Relation ist eine Teilmenge des kartesischen Produkts zweier Mengen. Und das kartesische Produkt zweier Mengen ist die Menge aller geordneten n-Tupel dieser Mengen.
Ja, na klar.
Ja, so. Das sollten wir jetzt unter Relation verstehen. Und,
aber das war jetzt keine große Hürde wahrscheinlich.
Ich kannte halt auch noch die alte Definition aus der Schule. So.
Ja gut, du musst dich schon von den alten Dingen lösen.
Ja, eben, sonst
muss ich da schon ein bisschen, also ich mache das ja auch heute noch, dass ich mich versuche dann irgendwie über Google und so auf dem Laufenden zu halten. Und oder über Telegram-Gruppen, so Mathematiker-Telegram-Gruppen, da bin ich viel drin.
Es gibt Mathematiker-Telegram-Gruppen.
Ja. Die berechnen den Flächeninhalt der Erde. Ja.
Den Flächeninhalt der Erde, den Oberflächeninhalt.
Ja, ist ja der flachen Erde.
Du kannst doch den Oberflächeninhalt in der Kugel berechnen.
Nee, aber in dem Fall war die flache Fläche gemeint. Ja, die flache Fläche. Ja. Nee, in solchen Telegram-Gruppen, da lerne ich sehr viel auch über Mathematik.
Glaube ich.
Ja. aber erzähl weiter.
Diese Vorlesung hat er dann halt gehalten. Das war die Grundannahme. Wir sollten uns von unserer alten Vorstellung von Relationen verabschieden und dann ging es um Äquivalenzrelationen, nämlich Äquivalenzrelationen sind eben eine ganz bestimmte Art von Relationen und damit eine Relation eine Äquivalenzrelation sind, ist, müssen drei Bedingungen erfüllt sein, und zwar, ob ich sie noch kann, Reflexivität, Symmetrie und Transitivität.
Mhm, und richtig.
Es bedeutet letztlich, also am Beispiel von gleich, Reflexivität, also das Gleichheitszeichen ist eine Äquivalenzrelation, weil ist es reflexiv, das heißt letztlich x ist gleich x, das stimmt sie offensichtlich.
Wir können so nicht die ganze Folge
können. Na, das
so
ist aber, das ist wirklich vielleicht zu verstehen, wenn man
ja, aber sonst mir explodiert
ja, das. Ja, aber die Definition ist tatsächlich nicht ganz so
aber
fair.
Aber ich weiß, es wird wieder Kommentare geben bestimmt. Ne? Liebe Grüße übrigens an, wer war es, Hanno, glaube ich war es, ne?
Ich weiß
beim letzten
nicht.
Mal auf Instagram irgendwie, wo er sich beschwert hat, dass deine Ausführungen, ich weiß nicht, ob
Bertelmann
ich dich unterbrochen hatte.
War
das bei Bertelmann Socken? Genau, weil ich es, glaube ich, wieder nicht gerafft habe.
Nee, da, nicht, weil du es nicht gerafft hast, sondern weil du getrollt hast.
Ach so, ja. Ja,
ja,
stimmt.
Du hast mir vorgeworfen, ich würde, wenn ich über Quantenverschränkung spreche, von irgendwelchen übernatürlichen...
Stimmt.
Nee, aber das ist tatsächlich eine der Sachen, die man, glaube ich, den Zuhörenden erklären kann, weil sie nicht ganz so schwer sind. Reflexivität, also das Gleichheitszeichen, gleich ist eine Äquivalenzrelation, weil es ist reflektiv, das bedeutet in dem Fall, x ist gleich x, mehr nicht. Symmetrie heißt, wenn x gleich y ist, ist auch y gleich
aber
x.
Aber ich weiß, nur meine letzte Zwischenfrage, muss man wirklich an so eine teure Uni gehen, um zu erfahren, dass x gleich
Nein.
x ist?
Nee, aber das ist auch
ich stell nur Fragen.
Das ist ja auch das einfachste Beispiel für eine Äquivalenzrelation. Und Transitivität heißt, wenn wenn x gleich y ist und y gleich z, dann ist auch x gleich z. Das sind eigentlich die drei Bedingungen. Und die sind in dem Fall sehr leicht zu beweisen. In anderen Fällen sind sie deutlich schwieriger zu beweisen, natürlich. Und so haben wir praktisch das Gleichheitszeichen erstmal als Äquivalenzrelation eingeführt. Und ja, mit solchen Dingen fängt man tatsächlich dann an und dann wird es halt sehr schnell komplizierter. Man weiß dann zum Beispiel recht schnell, kleiner gleich und größer gleich sind keine Äquivalenzrelationen, weil sie sind nicht reflexiv. X ist nicht kleiner als x. So. Das heißt, keine Äquivalenzrelation. Und so geht es dann eben häufig darum, dass man beweisen soll, ob bestimmte Relationen Äquivalenzrelationen sind. Und wie gesagt, in der Regel sind sie deutlich komplizierter als gleich. Das war der zweite, der dritte Tag.
Nee, aber jetzt kommen wir doch erstmal zum Punkt. Das war also die absolute What-the-fuck-Vorlesung quasi insgesamt.
Angeblich, ja.
So, und die, wie sind die anderen damit umgegangen? Waren die auch alle What-the-fuck-mäßig unterwegs oder haben die alle gesagt, easy peasy?
Ich hatte zu dem Zeitpunkt immer noch mit niemandem gesprochen.
Ach so, okay. Aber, wie war es für dich?
Die leichteste von den dreien.
Das war für dich, war es die leichteste?
Also sie war auch nicht leicht, aber ich fand die ersten beiden deutlich schwieriger.
Okay.
Die fand ich tatsächlich recht, also wieder leichter tatsächlich.
Das heißt, du hast alle Aufgaben in 90 Minuten geschafft,
ja.
oder?
Ja.
Okay, und hast du viele gesehen, die Aufgaben alle, ach so, hast du nicht beobachtet?
Ich habe tatsächlich wieder mit, also da war tatsächlich mein erster Kontakt zu jemandem anders, weil die Person vor mir mich gefragt hat, ob ich ihr helfen kann.
Ja.
Dann habe ich ihr halt geholfen. Ich hatte auch eine Aufgabe, hatte ich nicht richtig am Ende, weil ich mich an einem Punkt verrechnet hatte. Aber an sich wusste ich überall, was zu tun ist. Und das war natürlich schon ein Fortschritt. Und ja, ich fand tatsächlich die Vorlesung, wo alle, also die halt als die absolute What-the-fuck-Vorlesung verkauft wurde, fand ich nicht so schlimm, wie ich erwartet hatte tatsächlich.
Okay.
Also immer noch schlimmer, als ich am Sonntag erwartet habe, aber halt weniger schlimm, als ich am Montag erwartet hätte so.
Okay, verstehe.
Ja, und deswegen da stimmt mich das auch ein bisschen optimistisch, dass anscheinend je schwieriger in Anführungszeichen wird, desto leichter wird es eigentlich vielleicht. Das ist so
für dich
das, was ich da versuche rauszulesen. Vielleicht ist es auch nur Zufall, aber
Ja, aber es ist eine Chance, würde ich sagen.
Ja.
Es ist keine geringe Wahrscheinlichkeit, dass dem tatsächlich so sein könnte, dass es vielleicht einfach noch nicht komplex genug war,
vielleicht.
So die letzten Tage. Vielleicht kommt dir das entgegen.
Ja, und dann danach waren praktisch Tutorien. Sprich, man geht aus diesem großen Hörsaal, wo 200 Leute drin sitzen, geht man in Gruppen mit 20, 30 Leuten, also ähnlich wie in der Schule. Und die werden geleitet von einem Teaching Assistant, also einem älteren Studierenden, Masterstudierenden in der Regel. Und man bespricht halt die Aufgaben und stellt Fragen. Und das ist praktisch eigentlich der Kern des Studiums fast. Also es sagen viele, es ist wichtiger als die Vorlesungen, dass man praktisch diese Übungsaufgaben bespricht und alle Fragen stellt, die man noch so hat. Und ja, in den Tutorien habe ich mich irgendwie auch wieder besser zurechtgefunden als in diesem vollen Hörsaal. Also man hat auch gemerkt, in dem vollen Hörsaal ist es viel schwieriger, sich zu konzentrieren. man kann sich kaum beteiligen, man kann nicht mal so eben eine Frage stellen, die man jetzt gerade eigentlich dringend beantwortet haben müsste, um weitermachen zu können und alles zu verstehen, sondern man muss die sich aufschreiben und für später zurücklegen. Das finde ich nicht so ideal. Das
ist für dich keine logische Arbeitsweise.
Ja.
Ja.
Und da,
also so arbeitest du normalerweise nicht. Ja, ja, ja,
da haben die Tutorien mir deutlich besser gefallen. Das alles, man konnte mit allen direkt raus. So. Und es ist eher die gewohnte Umgebung aus der Schule. Ja, das heißt, zu denen werde ich auf jeden Fall immer gehen, das weiß ich jetzt schon. Und unser Teaching Assistant war auch recht lustig, weil er hat uns halt gefragt, zum Beispiel, welche Profs haben wir denn in welchen Fächern? Und egal, was wir gesagt haben, er hat immer so gemacht, nach dem Motto, er kennt die alle schon und weiß, dass die total schlimm sind, aber dann meint er auch, nein, es war nur Spaß, die sind eigentlich, haben wir wohl großes Glück, aber ich bin gespannt.
Okay. Dann kam Donnerstag, Freitag Physik.
Ja, Mechanik.
Ja, Mechanik, ja.
Das war nochmal etwas leichter als Mathe tatsächlich. Es war auch, die anderen waren ja im Höngerberg, also in dem Campus Höngerberg, auch ein bisschen außerhalb der Stadt. Also Mechanik, der Kurs war im Hauptgebäude. Und
das ist da, wo Albert Einstein war.
Genau, das Gebäude gab, also ja, als Albert Einstein in der ETH war, gab es Höngerberg noch nicht. Da gab es nur das Hauptgebäude. Und das ist natürlich erstmal extrem imposant, weil es ist halt wirklich noch dieses alte Gebäude mitten in der Innenstadt mit dieser riesigen Kuppel und überall sind irgendwelche Startuhren und Tafeln und weiß nicht, es ist ja ein sehr wichtiger Ort eigentlich. Ich meine, es ist wirklich einer der Orte in Europa, wo an der Zukunft der Menschheit gearbeitet wird. Es ist eigentlich ein sehr wichtiger Ort und der Ort sieht halt auch irgendwie so wichtig aus, wie er ist.
Die Aura dieser Räumlichkeit.
Nein. Aber ich finde...
Lass es raus, Susi. Es ist ja nicht schlimm.
Ich finde es nur mal cool.
Also man kann auch an der ETH studieren und trotzdem irgendwie ein Faible haben für Räucherkerzen.
Nein, und irgendwelchen aber wenn Orte Scheiß. Schon so spektakulär, also wenn Orte spektakulär sind und sie sehen auch so aus, also das passt irgendwie und es fühlt sich auch direkt eigentlich so an, wie es ist. Also ich mag es auch nicht, wenn Orte sich selbst überhöhen so und sich eigentlich, wenn da mehr Schein als Sein hinter ist, finde ich es auch nicht cool. Aber wenn ein Ort wirklich wichtig ist, dann darf er, finde ich, auch wichtig aussehen. Und das ist dort halt einfach der Fall. Eine riesige Fontäne praktisch in dem Eingangsbereich. Und das war schon sehr imposant. Und auch die Hörsäle. Jeden Tag sind eigentlich Konferenzen im Hauptgebäude, von wo halt WissenschaftlerInnen aus der ganzen Welt kommen, ihre Poster praktisch so aufstellen und dann halt miteinander ins Gespräch kommen und diskutieren. Direkt vor dem Tor ist die Polyterrasse, also eine riesige Terrasse, die halt, das Ganze ist auf einem Berg gelegen, das heißt, du kannst von der Terrasse halt auf die ganze Altstadt gucken und siehst den Zürichsee und es ist ein extrem guter Ausblick. Und du fährst mit der Polybahn, also mit so einer Seilbahn, die da hochfährt.
Ach, deswegen wolltest du nach Zürich, ne?
Nein, das war nicht der Grund, aber das war auch sehr cool natürlich.
Ich habe
am Morgen gar nicht gesehen. Ich bin den Morgen tatsächlich hochgelaufen, aber zu runter bin ich dann mit der Polybahn gefahren. Das war auch ziemlich cool. Das heißt, das war schon einfach direkt eine krasse Atmosphäre irgendwie. Und dann bin ich halt in den Saal gekommen und habe mich vorne in die erste Reihe gesetzt. Und da bin ich dann auch zum ersten Mal wirklich mit Leuten so ins Gespräch gekommen, wo ich dachte, oha, die sind irgendwie cool. Mit denen habe ich so irgendwie Lust zu sprechen. Die wirken interessant. Und dann ging halt die Vorlesung los und es war schon deutlich leichter wieder. Das waren alles Dinge, die hatte ich aus der Schule irgendwie mal gehört schon. Die waren nicht ganz neu. Und dann gab es sogar wieder so Punkte, wo es sich wieder so angefühlt hat, wie es sich eigentlich anfühlen muss. Nämlich, ich höre die sprechen und weiß eigentlich schon, warum das eine Vereinfachung ist, was sie gerade sagen und worauf sie hinaus wollen. Und das ist eigentlich das Gefühl, dass ich so gewohnt bin, dass wie das eigentlich immer war. Dass praktisch, wenn man irgendwas aufbaut, dass ich in der Regel weiß, worauf will die Person, der Lehrer oder so gerade hinaus.
Verstehe, was du meinst. Ja.
Oder die Person hört an einem bestimmten Punkt dann auf und ich denke mir, mach da doch noch weiter, da gibt es noch viel mehr Interessantes so. Oder da könnte man noch viel tiefer gehen. Das Gefühl hatte ich dann da plötzlich wieder. Das war sehr beruhigend. Und ich bin dann auch in der Pause zu dem Professor gegangen und habe mit ihm gesprochen, weil ich eben an vielen Punkten meinte, da wollte ich noch mehr wissen, ich wollte seine Meinung zu Themen wissen, ich wollte bei einigen Dingen, die ich für unpräzise formuliert habe, nochmal abklären, war das tatsächlich unpräzise formuliert oder habe ich es irgendwie falsch verstanden? Und das war tatsächlich ein sehr cooles Gespräch, weil es ging so ein bisschen, also Mechanik fängt man ja ganz früh an bei Galileo und Newton und Kepler und halt den Menschen, die versucht haben, irgendwie ja, Grundgesetz der Bewegung und der Kräfte aufzustellen. Und was ich aber gleichzeitig spannend finde, ist, dass das, was ja eigentlich der Ursprung der Physik ist, also irgendwie Schwerkraft, ist bis heute eigentlich das größte offene Rätsel. Also wir wissen immer noch nicht so ganz, was Schwerkraft eigentlich ist. Und die größten Rätsel, die noch offen sind, drehen sich um Schwerkraft. Dunkle Materie, dunkle Energie, hat alles was viel mit Gravitation zu tun. Und trotzdem verstehen wir es nicht so wirklich. Also das ist eigentlich, Gravitation ist der Kern der Physik und wir wissen aber eigentlich nicht, was es ist. Das ist sehr komisch für eine Disziplin.
Soll ich dir Schwerkraft nochmal erklären?
Versuch's mal. Schwierig. Nur Einstein sagt, Schwerkraft ist Krümmung von Raum und Zeit. Aber die Vorstellung passt mit der Quantenphysik eigentlich überhaupt nicht zusammen. Und am CERN suchen sie seit Jahrzehnten nach Gravitonen, also nach Versuchen, eine quantenmechanische Formulierung der Schwerkraft zu finden, Schwerkraft durch Teilchen zu beschreiben. Aber sie finden nichts. Und dieser Professor, mit dem ich gesprochen habe, meinte, man sollte mal drüber nachdenken, warum man trotz immer besserer Maschinen dort nichts findet. Vielleicht ist es ein Hinweis darauf, dass die Ideen, mit denen wir arbeiten, falsch sind. Und dass wir nicht uns darauf konzentrieren sollten, immer nur größere, neue Maschinen zu bauen, sondern dass man die Ergebnisse vielleicht einfach ernst nehmen sollte und Schlussfolgerungen daraus ziehen sollte. Zum Beispiel, dass Schwerkraft so in der Form als fundamentale Wechselwirkung gar nicht existiert, sondern dass es letztlich man nennt das emergente Gravitation oder auch entropische Gravitation. Emergenz ist praktisch etwas, das klingt jetzt schon wieder scheiße, weil du wirst mich jetzt wieder aufziehen gleich, aber das Prinzip Emergenz heißt, etwas ist nicht durch die Summe seiner Teile beschreibbar, sondern es entsteht eigentlich erst durch ihr Zusammenspiel. Also zum Beispiel Leben.
Ich weiß, ich kenne das.
Ja?
Ja, das ist so wie diese Döschen, die man dann nochmal achtmal auf den Boden schlagen muss und so, um die Kräfte zu potenzieren.
Nein. Also Leben zum Beispiel. Ein lebender Organismus besteht aus Bestandteilen, die für sich, von denen keines von sich lebt. So, DNA ist nicht lebendig. Ne? Und du wirst nie verstehen, was ist eigentlich Leben, wenn du dir die einzelnen Bestandteile anguckst, weil jedes von sich ist tot, sondern der Begriff Leben ergibt erst einen Sinn durch das Zusammenspiel dieser vielen, 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 vielen toten Teile, die etwas entwickeln, was mehr ist als die Summe seiner Teile. Und dasselbe, keine Ahnung, wenn du den Begriff nass erklären willst, ein einzelnes Wassermolekül ist nicht nass, sondern der Begriff nass entsteht erst durch sehr, sehr, sehr viele Wassermoleküle. Und die Idee ist halt, dass Gravitation kein fundamentaler Bestandteil der Natur ist, sondern etwas, was entsteht praktisch durch ganz, ganz andere, noch grundlegendere physikalische Phänomene. Und das könnte eine Erklärung dafür sein, warum wir am CERN seit Jahrzehnten nichts finden, obwohl wir sehr gut danach suchen.
Und da willst du später arbeiten?
Ja,
an natürlich. An irgendwelchen Geldverschwendern, die eigentlich da die ganze Zeit irgendwas rumsuchen, was sie sich eigentlich sparen können.
Naja, man könnte ja andere Beschleuniger bauen und Experimente bauen, die dann diese Theorie prüfen können.
Also dein Job wird sein nach dem Studium, dass du dann hingehst und Leute, wir müssen ja jetzt erstmal alles umbauen.
Nein, das nicht, aber natürlich, ich meine am CERN jetzt gerade, als ich dort war, am Praktikum, ging es darum, ist es schlau, diesen neuen 100 Kilometer Beschleuniger zu bauen. Also einen riesigen Beschleuniger mit einem Umfang von 100 Kilometer, der noch höhere Energien erzeugen soll. Und einige sagen, ja, wir brauchen noch höhere Energien, weil die und die Theorien sagen, wenn wir die Energie erreichen, dann haben wir eine Chance, Extradimensionen zu finden oder haben wir eine Chance, Strings zu finden oder was auch immer. Und andere Leute sagen halt, die Theorien sind alle Quatsch und wenn wir den Beschleuniger bauen, finden wir wieder nichts. Wir sollten das Geld lieber für andere Experimente verwenden, die und die Theorie prüfen. Also ja, wenn ich der Meinung bin, die Suche nach Gravitonen bringt nichts, gerade dann sollte ich ans CERN und mich dafür aussprechen, praktisch andere Experimente, andere Ideen zu verfolgen, die ich für vielversprechender halte. Das ist ganz logisch. Und ich weiß nicht, ob ich die emergente Gravitation für vielversprechend halte. Ich habe mich noch nicht genug eingelesen, um das beurteilen zu können.
Aber, lass uns da vielleicht nach dem Podcast einfach unter vier Augen drüber sprechen. Weil ich will auch nicht zu viel spoilern anderen gegenüber. Das wäre dann auch nicht.
Aber jedenfalls mit diesem Professor, der darüber gesprochen hat, er hat mich, wie gesagt, ich bin zu keinem Schluss gekommen, weil ich müsste sehr viel darüber lesen, um zu einem Schluss zu kommen. Aber er hat prinzipiell einen ganz coolen Vergleich gemacht, weil wir haben ja in dem Kurs ging es ja eigentlich um deutlich grundlegendere Sachen. Und da ging es zum Beispiel um Kepler und darum, warum Planetenbahnen keine exakten Kreisbahnen sind. Und Kepler zu seiner Zeit, als seine Gleichungen gezeigt haben, Moment mal, wenn die Gravitationskraft nicht exakt gleich der Zentripetalkraft ist, dann gibt es keine Kreisbahnen, ist etwas, was er abgelehnt hat. Er hat gesagt, das kann nicht sein, weil Kreise sind die Fundamente, die sind die vollkommenste Form der Natur. Kreise sind praktisch noch sehr durch Religionen auch geprägt. Kreise und Kugeln, das ist praktisch das Einzige, was Gottes Werk sozusagen würdig ist. Deswegen müssen sich die Planeten natürlich auf Kreisbahnen bewegen. Geht gar nicht anders so. Und er hat dutzende Male versucht, auf komplizierteste Weise die Bahn des Mars irgendwie durch Kreise zu erklären. Und es ging nicht. Und letztlich musste er einfach sich davon verabschieden, dass diese Kreise irgendwas Besonderes sind, dass es Kreisbahnen sind. Er musste sich darauf einlassen, dass es Ellipsen sind. Egal, wie komisch ihm das damals erschien. Man muss sich wirklich vorstellen, wie komisch das in seiner Zeit gewesen sein muss, zu sagen, Planeten bewegen sich auf Ellipsen. Das war damals extrem kontraintuitiv. Und er meinte, in einer ähnlichen Lage ist die Wissenschaft heute wieder, wenn man vielleicht einsehen muss, dass praktisch der Konzeptrahmen, in dem wir uns befinden, die Theorien, innerhalb derer wir arbeiten, dass die ausgereizt sind und dass es jetzt praktisch auch einfach neue Ideen braucht, auch die uns kontraintuitiv erscheinen mögen. Zum Beispiel, dass Gravitation vielleicht keine fundamentale Kraft ist, auch wenn sie uns so fundamental erscheint überall, weil das ist vielleicht einfach das, was uns die Experimente zeigen, indem sie uns nicht wirklich was zeigen. Und er meinte, hat diesen Vergleich aufgestellt zu der Zeit von Kepler. Und das hat mich schon ein wenig überzeugt tatsächlich. Und
du bist aber sehr leicht zu überzeugen.
Das ist gar nicht, ich bin eigentlich gar nicht so leicht zu überzeugen. Aber im Prinzip stimmt es ja letztlich. Und wieder ist es ja so, dass dass der Grund, aus dem wir nicht in der Lage sind, das zu akzeptieren, wenig mit Wissenschaft zu tun hat und viel mit Ästhetik und Kultur und vielleicht sogar Religion. Also, dass wir schöne, elegante Theorien befürworten, die uns die Dinge irgendwie so, die das Universum so erklären, dass es uns intuitiv erscheint, die bevorzugen wir immer noch. Genauso wie Kepler es vor hunderten von Jahren gemacht hat. Auch wenn Experimente vielleicht dagegen sprechen. Und deswegen, wie gesagt, er hat mich dadurch jetzt nicht von der emergenten Gravitation überzeugt, speziell. Aber auch ich bin ja schon länger der Meinung, dass es vielleicht gar nicht so viel bringt, praktisch immer wieder dieselben Theorien mit noch besseren Versuchen zu testen, sondern dass das, was der Grund dafür ist, dass die Physik, ja, man könnte meinen, vielleicht ein bisschen in einer Sackgasse hängt, eigentlich nicht der Mangel an Technologie ist, um das zu überprüfen, weil wir haben bessere Technologie als jemals zuvor, sondern dass es der Mangel an großen Ideen ist. Und dazu könnte ich vielleicht sicherlich was beitragen eines Tages. Und solche Gespräche habe ich mir eigentlich an der ETH erhofft. Also für sowas bin ich irgendwie da. Deswegen fand ich das Gespräch sehr, sehr, sehr cool.
Okay. Du hast dann in der Woche dann auch den ersten Mitbewohner, du hast jetzt beide schon kennengelernt?
Ich habe mit dem zweiten heute telefoniert.
Okay.
Und den ersten habe ich kennengelernt in der Woche.
Ja. Und der zweite ist heute erst gekommen, oder?
Der ist noch gar nicht da.
Der ist noch gar nicht da. Wie kommt das? Sollte der nicht letzte Woche schon kommen? Oder diese Woche besser
gesagt? Ist jetzt jemand anders.
Ach, ist jemand anders?
Ja.
Okay. Ich würde mal sagen, da wir das mit denen nicht abgestimmt haben, sollten wir Namen und Co. mal außen vor lassen und auf persönliche Details im Großen und Ganzen verzichten. Ja. Aber du kannst ja trotzdem vielleicht mal schildern. Es ist ja gerade bei der Wohnungssuche eine besondere Problematik ein bisschen gewesen. Vielleicht magst du da nochmal kurz zusammenfassen, was waren so die Anforderungen an die Wohnung und wie war das Thema, wie haben wir das Thema WG betrachtet oder wie hast du das Thema WG betrachtet?
Also grundsätzlich habe ich nicht ausgeschlossen, mit einer anderen Person dort zusammen zu wohnen, einfach so, sondern ich habe halt gesagt, wenn das so ist, gehen damit Probleme einher, die wahrscheinlich schwer sind zu lösen. Infektionsschutzmäßig zum Beispiel, dass eben ich ein eigenes Bad brauche eigentlich, weil sonst kann ich nicht wirklich duschen, ich kann nicht richtig Zähne putzen ohne Maske dann. Und auch, dass es mir natürlich nicht geht, dass dann plötzlich irgendwelche Partys dort stattfinden, mitten in der Nacht oder so. Das sind halt alles Dinge, die funktionieren so nicht. Und wenn das alles gelöst ist, dann habe ich kein Problem mehr. Es ist vielleicht sogar ganz cool, nicht ganz allein zu sein. Und so ist es jetzt tatsächlich auch so. Ich habe mein eigenes Bad und die Personen sind so ausgewählt praktisch, dass es auch charakterlich kompatibel ist. Und das hat sich bis jetzt auch so bestätigt.
Okay. Du hast mit einem der beiden, warst du schon essen, glaube ich, zusammen oder so. Und da konntet ihr euch ein bisschen austauschen. Der ist, glaube ich, aber eine gute Spur weiter schon insgesamt.
Der macht seinen Master jetzt.
Der macht seinen Master jetzt. Und weißt du da Thema oder irgendwie sowas oder Schwerpunkt? Oder?
Also er macht den auch in Physik.
Ja.
Und er beschäftigt sich mit Hochenergiephysik. Also er war am Fermilab in den USA.
Mhm.
Und das ist praktisch die Schwesterorganisation vom CERN,
okay,
wo sie halt auch Grundlagenforschung machen, sich auch mit Elementarteilchenphysik beschäftigen und er würde gerne zu Neutrino-Oszillationen forschen. Das ist eines der ganz, ganz, ganz aktuellen, offenen Themen. Wenn man Neutrino-Oszillationen, das bedeutet letztlich, Neutrinos sind kleine Elementarteilchen, die gibt es in verschiedenen Arten und Oszillation heißt, die verwandeln sich plötzlich in eine andere Art. Und wenn man dort bestimmte, bestimmte Oszillationen, also Verwandlung von Neutrinos.
Automatisch verwandelnde Neutrinos erforschen.
Das sind Neutrino-Oszillationen, ja.
Ja, schon klar.
Und wenn man diese Oszillationen praktisch finden würde, bestimmte Oszillationen, wäre das ein Hinweis auf eine neue Physik jenseits des Standardmodells. Also das ist einer der vielversprechendsten Tests, an denen unser aktuelles Bild der Physik scheitern könnte, sodass wir wissen, aha, da ist noch was anderes. Und damit will er sich beschäftigen. Halte ich für sehr klug, sich damit zu beschäftigen, weil das könnte der Weg sein zu einer neuen Physik.
Okay.
Okay. Und darüber haben wir gesprochen.
Das heißt, man kann sich das so nerdig vorstellen, wie es gerade klingt.
Ja.
So zwei Physikstudenten, die den ganzen Tag den Stoff um die Ohren geprügelt sind, sitzen dann schön beim Abendessen und unterhalten sich über Physik.
Ja.
Habt ihr irgendwas anderes ausgetauscht außer Physik?
Naja, er kam gerade erst aus Shanghai, das heißt, er war völlig neu in Zürich und ich habe ihm halt ein bisschen, ich war ja auch noch relativ neu, aber ich habe ihm halt so ein bisschen was darüber erklärt, wie war das so beim Bevölkerungsamt und wie ist es mit dem ÖPNV hier und mit den Preisen. Das sind alles, also ja, auch ein bisschen über die Umstände des Studiums.
Okay. Aber ihr habt euch dann nur den einen Abend gesehen quasi, ansonsten warst du
halt abends,
mit Lernen abends immer mal so kurz
ja.
dann. Okay. Ja, und dann hast du dich wieder in den Zug geschwungen und bist heimgekommen.
Nach dem Freitag dann.
Am Freitag dann.
Also nach dem Freitag. Freitag war ja nochmal Mechanik.
Ja.
Freitag.
Wie war der Tag?
Vormittag. Es war dann tatsächlich, also es ging weiter mit Energie und Impuls und es war dann tatsächlich vor allem, also wie gesagt, inhaltlich war das machbar. Es war jetzt nicht trivial, es war nicht total leicht, aber es war machbar. Vor allem war es aber lustig, weil ich habe ja am Donnerstag schon dort Personen kennengelernt, neben denen habe ich dann auch am Freitag wieder gesessen und wir fanden es ein bisschen lustig, weil die Vorlesung wurde von zwei Professoren gegeben und die beiden Professoren, wie die miteinander interagiert haben, das war wie in so einer Sitcom eigentlich. Die waren so ein bisschen wie so ein altes Ehepaar irgendwie, weil die sich gegenseitig halt so ständig gedisst haben irgendwie.
Okay.
Und halt aber sehr subtil und auf irgendwie eine extrem lustige Art und Weise. Und das war halt irgendwie so ein Running Gag, den wir dann extra, weil es dann halt auch, als es uns aufgefallen ist, dass die sich eigentlich, es war jetzt kein offenes Dissen, sondern halt einfach so bissige Kommentare, wo man halt eigentlich nur, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, merkt, dass sie eigentlich gerade dem anderen so eine Spitze gegeben haben. Und das, wenn man dann darauf achtet, war es halt richtig lustig, weil man es halt überall gemerkt hat. Und das hat das Zuhören auch fast ein bisschen erschwert, weil man es halt überall plötzlich gehört hat. Aber es war extrem lustig und es war auch ein bisschen beruhigend, dort dann Leute kennenzulernen, die man irgendwie cool findet, weil an sich war es die ersten Tage doch sehr unnahbar irgendwie. Es ist erstmal hat sich sozial angefühlt wie ein Rückschritt im Vergleich zu meiner Schule, weil plötzlich war ich wieder sehr isoliert, wogegen ich prinzipiell gar nichts habe. Also es ist okay so fühle ich mich prinzipiell auch wohl. Aber ich wusste ja auch, es kommen Praktika und es kommen viele Dinge, wo ich irgendwie auf andere angewiesen sein werde. Und dann war es kein so schöner Gedanke, dass ich zu denen gar keinen Zugang habe. Und es waren auch ungünstige Voraussetzungen. Ich musste ganz am Rand sitzen, ich musste auf Einzelsitzplätzen sitzen, weil alle Plätze am Rand waren Einzelsitzplätze und ich musste am Rand sitzen. Ich hatte eine Maske auf, das hat sicherlich abgeschreckt. Ich kannte niemanden dort, während viele sich ja irgendwie vorher schon kannten. Es ist ein Geschlechterverhältnis von 2/3, 1/3 und so reine Jungsgruppen unter sich sind immer ganz, ganz, ganz schwierig von der Gruppendynamik. Also es waren einfach auch keine guten Voraussetzungen. Aber trotzdem habe ich mir dann erstmal das schwierig vorgestellt, so die 3 Jahre irgendwie unter der Atmosphäre. Aber das wurde dann im Mechanikkurs Donnerstag und Freitag, als ich eben diese Personen irgendwie kennengelernt habe, war auch beruhigend. So. Es war klar, ich war, bin nicht da, um irgendwie Freunde zu finden oder so.
Nein, aber, bei, aber auf die Dauer dann so komplett ohne irgendwelche sozialen Kontakte oder nur mit Kontakten, wo man ständig im Hinterkopf hat, eigentlich ist das ein völliges Arsch. Das ist dann schon schwierig.
Ja.
Das ist schon schwierig. Ja. Ja, ich bin einfach nur irgendwie heilfroh, dass du zurück bist nach Woche 1.
Ja.
Und dass eigentlich nichts weiteres Schlimmes passiert ist. Wir haben noch eine Menge zu tun. Sind noch eine Menge Dinge zu erledigen. Müssen mal gucken, wie wir es hinwuppen, weil wir haben insgesamt jetzt schon auch noch ein paar andere Entscheidungen getroffen. Denn ich habe zum Beispiel meinen Job gekündigt.
Ja.
Und werde mir zum 1.3.2025 etwas Neues suchen.
Mhm.
Ja. Und es wird etwas Neues sein, was entweder die Finanzierung deines Studiums ein wenig realistischer macht. Oder dass es etwas ist, dass ich dich in Zürich dann auch etwas besser unterstützen kann. Denn es ist auch nicht auszuschließen, dass ich mir was in der Region Süddeutschland oder in der Region Österreich oder in der Region Schweiz suchen werde. Ja, das werden wir schauen, weil schon wir jetzt so in den Gesprächen gemerkt haben, so ein paar Punkte oder ein paar Hürden werden schon enorm zeitintensiv auch in der Lösung sein.
Ja, so, und, die, und ich habe halt auch realisiert, dass ich die Zeit selber nicht haben werde.
So, dass wir da schauen werden, wie wir dort eine Lösung finden. Kommt alles ein bisschen holterdiepolter, war auch alles nicht so geplant. Aber manchmal ist es so, so dass ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Schon recht wilde Wochen auf uns zukommen, sagen wir mal.
Ja, weil übermorgen geht es ja auch erst richtig los.
Genau, du düst wieder runter und ich bin ja jetzt auch noch in einem recht zeitintensiven Job, sage ich mal vorsichtig, parallel mit Bewerbungen und auch erstmal wieder eine Bewerbung schreiben, ne? Ich habe über 20 Jahre keine Bewerbung geschrieben.
Stimmt.
Ja. Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben nur eine geschrieben oder zwei, wenn ich mich recht erinnere. Ja, da werde ich mich erstmal so ein bisschen mit beschäftigen müssen, mit der ganzen Jobwelt, wie man das auch heute bewerbungstechnisch so macht. Wobei es auch sein kann, dass sich vorher schon was anderweitig ergibt. Mal gucken. Wir werden es sehen. Aber das ist jetzt alles, wird alles neu ausgerichtet im Hinblick auf die Finanzierung deines Studiums. Dafür kann ich dann 10 Jahre früher in Rente gehen, wenn ich das noch erlebe, weil du ja dann als Leiter des CERNs so viel verdienst, dass du mich dann am Zürichsee in meinem Chalet unterbringen kannst wahrscheinlich, oder?
Dekadent werden wir nicht.
Nee. Aber so ein kleines Chalet am Zürichsee. Ein ganz kleines. Ein Chalet sind so wie so Hütten. Also wie so Hütten von den Ureinwohner der Schweiz, die nannte man Chalets. Die haben früher aus ganz einfachen Mitteln sich kleine Chalets gebaut und das hat sich einfach ganz natürlich im Zuge der Evolution auch ein bisschen weiterentwickelt. Also ich würde sagen, jetzt hier einfach die rechte Hand drauf, ja, dass du mir dieses Chalet am Zürichsee, das hätte ich gerne.
Die rechte Hand kann ich dir nicht geben.
Kannst du mir nicht geben.
Worauf ich dir schon rechte Hand gegeben habe, ist, dass alles, was ich praktisch dann später mal durch die Ausbildung, die ich jetzt genießen kann, verdiene, dass das natürlich
das
weiterhin uns allen zusteht. Auch in 10 Jahren musst du dann eine demokratische Mehrheit für dein Chalet organisieren.
Okay, mal gucken. Vielleicht kann ich Lani kann ich bestimmt auch von einem Chalet überzeugen. Die ist da genauso.
Ja, wenn Lani noch.
Die ist genauso selbstlos wie ich und würde
wenn,
sich
wenn
auch.
Wenn sie noch mit abstimmen will, muss sie auch noch Mitglied sein. Ne?
Ach so, das kommt ja auch noch dazu. Ja, dann ist ja noch einfacher. Oh. Lami will auf jeden Fall auch ein Chalet.
Also sicherlich habt ihr, wenn das alles so funktioniert hat und wenn die Zeit des Studiums und dieser ganzen Neuausrichtung jetzt vorbei ist und das Ganze ein gutes Ende genommen hat.
darauf sollten wir noch warten.
Dann hat sicherlich auch Mami etwas von dem verdient, was sie sich wünscht. Aber ob es gleich ein Chalet sein muss, weiß ich nicht.
Okay. Ja, nein, aber ich bin dir für dieses Versprechen sehr dankbar. Und so haben wir ja auch dir versprochen, Versprechen 1, wenn du in Zürich anrufst und du brauchst sofort Hilfe, ist am nächsten Tag jemand da.
Ja.
Das können wir sicherstellen oder das werden wir sicherstellen. Und das Zweite ist, wir kriegen das auch irgendwie finanziell gewuppt. Und wir haben ja noch ein, zwei heiße Eisen im Feuer. Wir haben dein Stipendium-Antrag läuft noch insgesamt. Mhm. Da haben wir relativ gute Chancen. Und wir wollen da keine Namen nennen, aber wir kriegen auch total liebe, nette Angebote und Mails von Menschen, die dich in deinem Studium direkt finanziell unterstützen möchten. Mhm. Oder halt auch sagen, hey, kann ich einen Rucksack beisteuern oder so. Also ja, wirklich total liebe Angebote, vielen
Dank. Auch unsere Steady-Unterstützer ja, helfen.
Ja. Die Steady-Unterstützer, wenn nächste Woche das Konto da ist, dann würden wir diese Kontoverbindung gegebenenfalls auch bekannt geben und dann kann da jeder gerne was beitragen. Freut sich nicht nur Jesus, wie diese auch versprochen. Ja, versprochen, ja. Aber um das auch gleich unmissverständlich klar zu machen, und so kriegen wir vielleicht nochmal einen Bogen zu einer Sache, die wir eine Woche vor deinem Studium gemacht haben. Mhm. Wir waren nämlich das erste Mal auf der Stiftungsfeier der Welfare Nevin Subotic Stiftung.
Endlich.
Endlich, ja, nach vielen, vielen Jahren. Vielleicht, wir sind jetzt schon bei über einer Stunde Podcast, aber das würde ich schon gerne nochmal, weil das war für mich persönlich tatsächlich eins der Highlights dieses Jahres. Das liegt vielleicht zum einen auch daran, dass das Jahr ziemlich beschissen für mich war, aber es war trotzdem etwas, ich habe das letzte Woche Shari und Silke geschrieben, weil mir das sehr, sehr unangenehm war, dass ich das so für mich persönlich auch sehr genossen habe. Das hat mir persönlich gut getan, ja, dieser Abend irgendwie. Wie war das für dich?
Genauso eigentlich. Das war ein sehr cooler Abend. Das ist gut. Bei mir ist das Jahr jetzt nicht ganz so beschissen gelaufen. Daher war der Kontrast vielleicht nicht ganz so groß wie bei dir. Hm. Aber ich habe es auch sehr genossen. Ich habe ja auch mit Shari praktisch nochmal gesprochen und wir haben uns so darüber unterhalten, was ja, sich bei der Stiftung verändert hat, was sich bei uns verändert hat und darüber, wie man ja das, was bei uns jetzt so kommt in nächster Zeit, halt nutzen kann, um der Stiftung zu helfen, was wir tun können, wie wir unsere, ja, das, was wir so haben an Ressourcen, unsere Zeit, unsere Reichweite, unsere Kanäle nutzen können, um die Wasserkrise zu bekämpfen. Und das war sehr, sehr cool. Mal mit ihr persönlich zu sprechen, weil sonst ist es ja irgendwie immer nur per Mail und auch das, ich weiß nicht, geht ja irgendwie unter und dauert häufig. Und auch zu sehen, wie die Stiftung sich praktisch weiterentwickelt hat und wie sie immer wirkungsvoller und effizienter wird in ihrer Arbeit, war recht beruhigend zu sehen und auch motivierend irgendwie.
Ja.
Und das Ganze, die ganze Kulisse war natürlich toll auf so einem praktisch an so einem Strand am Fluss und dann war da noch so ein Schiff und ein Pavillon aufgebaut. Es gab richtig, richtig geiles libanesisches Essen. Ich glaube, es war eines der so geilsten Essen, das ich so dieses Jahr hatte. Aber es war schon ein sehr cooler Abend.
Mhm. Ja, ich habe das auch lange nicht gehabt, in einer dann doch sehr kurzen Zeit, weil war ja wieder so ein Thema von mit dem Losstürzen, du bist mit dem Zug gefahren, ich mit dem E-Auto hinterher, von der Arbeit kommend, schnell noch umgezogen, um nicht ganz so müffelig da anzukommen insgesamt. Und mussten dann auch leider relativ zeitig, was heißt zeitig, wir konnten nicht bis zum Schluss bleiben, weil ich am nächsten Morgen auch wieder sehr früh ran musste. Aber es war in einer sehr kurzen Zeit dann doch ein hohes Maß an Kraft, die ich mir dort irgendwie holen konnte. Das klingt jetzt wieder ein bisschen komisch irgendwie, ja, und egoistisch, aber ich habe das so genossen, auch da mit dir am Anfang zu sitzen, so eine Viertelstunde, als wir gegessen haben, weil wir uns ja auch die ganze Zeit kaum gesehen hatten.
Stimmt. Weißt du?
Und wir haben ja mehr mit per Mail kommuniziert in den letzten Wochen als persönlich. Es ist ja alles nur noch abstrus. Und deswegen haben wir das unglaublich gut getan und mich absolut motiviert wieder so ein bisschen. Was heißt, ich meine, ich motiviere mich schon irgendwie selber, aber es hat schon nochmal einen Schub gegeben, ja, auf jeden Fall. Das hat richtig, richtig, richtig gut getan. Ja. In all diesem riesigen Sumpf aus Scheiße war das wirklich ein richtig guter Tag,
ja,
der auch so viele Menschen zu sehen, die gewillt sind und bereit sind, sich zu engagieren. Das war einfach die Vorstellung der neuen Vorständin.
Ja.
Also es waren wirklich viele, 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 viele Highlights den Abend. Ja, Daniel zu sehen, ja, einen unserer Spender, der mit vor Ort war, War richtig, richtig gut. Hat mir viel Freude
gemacht. Ich hoffe nur, dass irgendwie unser Shop und alles, was wir sonst noch so machen, tatsächlich so funktioniert, dass wir am Ende des Jahres einiges spenden können.
Da sehe ich, also es müsste schon, eigentlich müsste man einen Arbeitgeber finden, dass man sagt, hey, Firma XYZ, ihr kriegt alles, was wir machen, werden wir zukünftig unter eurem Namen oder mit in eurer Begleitung tun können. Aber parallel dazu, entweder, dass wir Content nur noch liefern und er wird uns fertig bearbeitet, oder dass man mich quasi als deinen Assistenten bezahlt. Anders wird das niemals, also mit Shop, Podcast, Blog, dann die Bücher, wir sind auch das Thema Film ist noch etwas, wo wir uns ein wenig mit beschäftigen müssen an der einen oder anderen Stelle, also dazu vielleicht ein andermal mehr, aber das ist schon ein Paket, welches selbst mit einem normalen Vollzeitjob nicht zu stemmen ist.
Das stimmt.
Und mit so einem wirklich stundengeficke Job, Hölle. Eigentlich nicht möglich.
Wir müssen sehen, wenn das mit dem Shop so, ich meine, ist jetzt das erste Jahr, abwarten, aber wenn man sieht, das kann so nicht funktionieren, muss man den Plan wieder ändern. Wir müssen alles tun, um die Wasserkrise zu
bekämpfen. Das habe ich verstanden, Daisy. Das habe ich verstanden.
Aber ich bin noch optimistisch, dass wir das...
Ja, es ist nicht so, ich wollte nur damit insgesamt so sagen, ich habe natürlich schon insgesamt Anfang des Jahres dann immer so bei diesen ganzen Arbeiten, die es dann aufzuteilen gibt, immer an uns beide 50-50 gesagt, beziehungsweise dann parallel auch immer dran gedacht, okay, wenn Jeezy ein Jahr aussetzt, dann kann er da auch ein Jahr voll reinballern und ich kann dich vielleicht anleiten und ein wenig führen. Das ist zeitlich dann vielleicht eher machbar. Mit einem klaren Plan, wir setzen uns sonntags zusammen, hey, nächste Woche wäre das der nächste Schritt und du ackerst weg insgesamt. Ja. So, jetzt ist aber niemand da zum Wegackern.
Nee, jetzt müssen wir beide irgendwie gucken, dass wir so, das in den letzten Sekunden Freizeit, die wir noch haben, pro Woche, dass wir
ja, das und da sieht es dünn aus, muss ich sagen. Ja, da sieht es wirklich dünn aus. Ja.
Sollte sich herausstellen, dass das praktisch so nicht funktioniert, dann würde ich nach meinem Bachelor entweder eine Pause machen oder, falls es gar nicht anders geht und ich davon überzeugt bin, dass das Versprechen, das Mami mir gegeben hat eigentlich, dass sozusagen im Gegenzug dazu, dass ich kein Jahr aussetze, sondern direkt anfange, sie auch garantiert, dass das mit Wochenendtabellen läuft, dann habe ich ja gesagt, sollte ich merken, dass das nicht funktioniert, würde ich ein Urlaubssemester nehmen. So
ungünstig. Was ich halt gerne verhindern wollen
ich auch,
würde.
Ich auch.
So. Und das weiß ich halt noch nicht, wie mir das gelingen soll. Ich weiß ja jetzt noch nicht mal, also ich meine, Job, der dein Studium finanziert, ist ja das eine Paket, Wochenendrebellen ist ja nochmal das andere Paket und ich würde jetzt nicht sagen, dass das viel kleiner ist. Nee. Doch, es ist schon kleiner, aber du weißt, was ich meine insgesamt.
Deswegen, es wäre gut, daraus ein Paket zu machen.
Ja, aber das ist, glaube ich, schwierig.
Ja.
Das ist schwierig, ja. Aber ich bin auch noch nicht in der Phase, ich bin ja so noch in der Phase, dass ich so frisch gekündigt habe, dass ich noch gar nicht angekommen bin in der, wo stehe ich jetzt und wo will ich hin, Phase so richtig, weißt du? Also so mal wirklich runtergebrochen, sehr detailliert.
Ja. Gut, ich denke auch, wenn das Basisjahr geschafft ist, und das ist ja in Anführungszeichen schon, also es ist ein riesiger Haufen Arbeit bis dahin noch, aber zeitlich ist es nur noch bis nächsten Sommer, dann ist das Basisjahr vorbei, dann ist die Basisprüfung geschrieben und ich hoffe sehr, sie ist bestanden.
Ja.
Und wenn sie bestanden ist, dann wird ja selbst das ETH-Studium ein ganz klein wenig weniger zeitintensiv. Also sagen ja, das erste Jahr ist das Jahr, wo gefiltert wird, wo es drauf ankommt. Ich hoffe, dass es danach auch wieder ein bisschen, also man hat ja auch gemerkt, auf Instagram habe ich praktisch Als ich hingefahren bin, habe ich noch davon erzählt und dann war plötzlich Funkstille, weil halt gar nichts mehr ging. Ich wollte eigentlich abends zumindest immer was aufnehmen und sagen, wieso der Tag war, aber der Tag war so, dass ich nichts mehr aufnehmen konnte. Ich werde jetzt, wo ich das richtig einschätze, mit der richtigen Erwartungshaltung rangehe, nicht so überrollt bin, werde ich versuchen, euch auf Insta definitiv dann mitzunehmen in die erste richtige Woche des Studiums und immer mal ein paar Videos zu machen. Und wir immer, wenn ich am Wochenende da bin, wollen wir podcasten. Das ist immerhin das, was wir auf jeden Fall schaffen. Und ansonsten ja, jede freie Minute, die ich habe, in der ich mir vielleicht mal in der Vorlesungspause nicht das Skript durchlesen kann, weil ich durchlesen muss, weil ich schon so leicht fand, dass ich es schon verstanden habe, keine Ahnung, oder weil ich es mir vorher schon angucken konnte, lese ich dann halt Mails für Wochenendrebellen oder erledige Dinge, die noch zu erledigen sind, dann klappt es schon, beide Dinge, sowohl das Studium, um Wissenschaftler zu werden, als auch Wochenendrebellen, um unsere Botschaft zu verbreiten und die Wasserkrise zu bekämpfen. Beides sind Wege zu einer besseren Welt und ich glaube, beide müssen verfolgt werden. Beide müssen gleich ernst genommen werden, gleich wichtig.
Ein wunderbares Schlusswort, würde ich sagen. Ich kann nur sagen, dass ich bei all dem Trubel, wie finanzieren wir das, was fehlt noch, was muss noch organisatorisch erledigt werden, dass ich schon auch weiß, was du dort aktuell leistest, Jesse. Genau. Ja, macht mich unfassbar stolz, wie du da dran gehst. Und da meine ich tatsächlich weniger das Inhaltliche insgesamt. Ja, da meine ich wirklich weniger das Inhaltliche. Da bin ich wirklich sehr, 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 sehr stolz auf dich. Magst du zum Abschluss vielleicht noch ein paar Termine bekannt geben? Ich glaube, ja. Da liegt ja ein bisschen was an. Bist ja ein bisschen unterwegs jetzt demnächst.
Das stimmt. Ich weiß ja links nicht aus dem Kopf. Ah doch, ich kann den Kalender nachschauen.
Am 23.09. bist du in München, soweit ich weiß.
Ja.
Dann am...
In Konstanz bin ich noch.
Das müsste im November sein. Und in Stuttgart, glaube ich, auch im November.
Ja, in Stuttgart sind wir zusammen, oder?
Ich glaube, Stuttgart sind wir zusammen. Oder wir versuchen, genau. Stuttgart zusammen zu machen. Das ist bei mir halt jobtechnisch leider immer noch nicht so hundertprozentig vorauszusagen, weil eine Woche später sind wir ja in Bilbao auf dem Filmfestival.
Ja, davon werden wir auch viel erzählen. Also Konstanz am 15. November. Am 8. bin ich noch in Mannheim auf dem Ärztekongress, aber der ist, glaube ich, nicht öffentlich. Aber Konstanz am 15. ist auf jeden Fall öffentlich. Komme ich praktisch dann gerade aus dem...
November, ne?
Aus der Uni. November, ja. 15. Mhm. November. Und... Genau, dann München am 23.
September.
September.
Und das ist, weißt du, wo das ist?
Im Maxim-Kino, glaube ich.
Im Maxim-Kino. Ansonsten kannst du es ja auch nochmal in die Shownotes.
Es steht auch auf wochenendtabellen.de, steht es schon in dieser
Linie. Hast du schon alles aktualisiert? Ja. Ich war auf unserer eigenen Webseite schon seit nicht mehr. Ich glaube, ich sollte da mal wieder schauen. Dann ein letzter Schluck Malzbier.
Ja.
Auch vielleicht einfach... Alle, die dich mental, psychisch und auf welchen Wegen auch immer unterstützt haben und weiter unterstützen.
Ja.
Vielen, vielen Dank.